Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, euch hier und ihr, die ihr zu Hause dazugeschaltet seid. Wem von euch sagt der Name Georg Müller etwas? Was fällt euch für ein Stichwort zu Georg Müller ein? Waisen. Er ist bekannt geworden als der Waisenvater von Bristol. Georg Müller ist durch die frankischen Anstalten in Halle geprägt worden. Dort hat August Hermann Franke so ein großes Werk aufgebaut, wo er Kindern Heimat, Zuflucht, Bildung gegeben hat. Und das hat Georg Müller kennengelernt, ist dann als Missionar nach Großbritannien gegangen. Und dort wurde er als dieser Waisenvater von Bristol bekannt. In seiner Lebenszeit wuchs dort ein riesiges Werk, durch das mehr als 1000 Kinder Halt in ihrem Leben bekommen haben und Jesus kennengelernt haben. Ein riesiges Glaubenswerk. Georg Müller hat immer mit dieser Prämisse gelebt, wenn Gott etwas bestellt, dann bezahlt er es auch. Georg Müller hat nie nach Geld gefragt, sondern hat immer damit gerechnet, dass Gott spätestens rechtzeitig kommt und das nötige Geld für das gibt, was dran ist. Und von ihm, von diesem Georg Müller, dessen Leben mich sehr fasziniert, habe ich letztens ein sehr interessantes Zitat gelesen, das mit dem Predigtthema für heute in einem Zusammenhang steht. Da sagt Georg Müller: Es hat dem Herrn gefallen, mich eine große Weisheit zu lehren. Ich sah klarer als je zuvor, dass das erste große Geschäft, dem ich jeden Tag zu obliegen habe, dasjenige ist, mich im Herrn zu freuen und meine Seele fröhlich zu halten in Gott. Nicht wie viel ich dem Herrn zu dienen habe oder wie ich ihn verherrlichen möge, sondern wie ich meine Seele in einen glücklichen Zustand bringe und wie ich meinen inneren Menschen ernähre. Interessant. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Er hat seine erste Aufgabe am Morgen darin gesehen, sich an Jesus zu freuen und seine Seele fröhlich in Gott zu halten. Ganz jenseits von allem anderen, was er weiß, was er auch für Jesus tun darf. Aber das war das Erste, auf Jesus zu schauen und sich in ihm zu freuen. Er bringt es auf den Punkt, was so unheimlich wichtig ist, nämlich die Freude an Jesus. Und diese Freude an Jesus ist nicht nur eine Randerscheinung von unserem Leben mit Jesus. Diese Freude an Jesus ist eine Reaktion unseres Herzens darüber, wie ich Jesus kenne, was dieser Jesus Christus mir bedeutet. Das fängt an, wenn ich Jesus Christus beginne zu erkennen und tiefer zu verstehen, wer er ist. Wenn der Heilige Geist zeigt, wie schön, wie groß und wie herrlich dieser Jesus Christus ist. Und aus meinem eigenen Leben weiß ich, dass diese Freude an Jesus leider kein Dauerzustand ist in meinem Leben. Und diese Freude an Jesus ist immer wieder auch bedroht. Krisen, sorgenvolle Situationen, wenn wir in dieser Gefahr stehen, von Jesus wegzuschauen und unseren Blick von den Umständen gefangen nehmen zu lassen. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass irgendwie Probleme, Nöte meinen Horizont verengen und ich dabei die Freude an Jesus vergesse. Und Zeiten in meinem Leben in dieser Hinsicht waren das sicher kein Vorbild für euch. Und diesen Abschnitt, den wir heute miteinander betrachten, zeigt Paulus einen sehr, sehr interessanten Einblick in sein eigenes Leben. Er zeigt, wie Jesus sein eigenes Herz und sein eigenes Denken verändert hat. Und er ruft den Philippern zu: Setzt euer Vertrauen ganz alleine auf Christus. Für Paulus ist Jesus Christus alles, was er hat und was er braucht. Ihr seht hier vorne so einen schönen Kanarienvogel. Den Georg Müller können wir mal nach Hause schicken, den brauchen wir jetzt gerade nicht. In den Kohleminen von Großbritannien gab es bis in die 80er Jahre Kanarienvögel. Man hat die dort benutzt. Die Vögel sangen und zwitscherten dort. Wer Kanarienvögel mal näher bei sich zu Hause gehabt hat, weiß, dass diese Viecher ganz schön nerven können. Aber für die Arbeit in den Minen war das ein sehr positives Geräusch. Wenn die Vögel zwitscherten, dann war alles in Ordnung. Der hier zwitschert nicht. Aber wenn die Vögel damit aufgehört haben, wenn sie verstummt sind, dann war Gefahr im Verzug. Dann war die Sauerstoffkonzentration zu gering oder es gab Methangas, das aus irgendeinem Einschluss rausströmte Und wer weiß, Methangas ist ein ziemlich gefährliches Element. Wenn da ein Funke dazukommt, dann gibt es eine Riesenexplosion. Also wenn diese Vögel aufhörten zu zwitschern, dann sind sie tot runtergefallen. Und dann galt es für die Minenarbeiter nur eins, so schnell wie möglich die Mine zu verlassen. So wie das Zwitschern der Vögel für die Männer in den Minen waren und ihnen das lebensfördernde Umfeld bestätigt haben, so ist die Freude an Jesus ein Indikator in unserem Leben, ob in unserem Leben die richtige Grundstimmung herrscht. Und deswegen betont Paulus auch immer wieder und stellt auch dem Abschnitt, den wir heute miteinander betrachten, in Kapitel 3, diese Freude in Jesus voraus. Wir sind ja gerade im Moment dabei, diesen Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi miteinander zu betrachten. Und heute ist der Abschnitt Kapitel 3, die Verse 1 bis 11 dran. Der erste Vers in diesem Abschnitt schreibt Paulus weiter: Meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Und dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Freut euch in dem Herrn. Es geht um die Freude an Jesus. Nicht um so eine schale Happy-Clappy-Freude, sondern eine Freude, die aus einem tiefen Kennen von Jesus Christus kommt und einem Lieben dieser Person Jesus Christus. Wenn ihr mal durchzählt, schon das ist jetzt das 12. Mal in diesem kurzen Brief, wo Paulus von dieser Freude in Christus schreibt. In den 104 Versen des Philipperbriefes spricht Paulus ganze 16 Mal von dieser Freude. Wenn unser Herz nicht mehr für Christus singt, dann ist es wichtig, innezuhalten und einmal näher hinzuschauen, was in meinem Leben passiert, warum ist mir diese Freude abhanden gekommen, wo habe ich diese Freude an Jesus verloren. Und Paulus sieht diese Freude in Philippi bedroht und jetzt geht er darauf ein, was er als Ursache für diesen Raub der Freude sieht. Und dann schreibt Paulus: Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen, und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Bei den Philippern waren es keine giftigen Gase, die ihr Leben bedroht haben. Das waren Menschen, die Paulus Hunde nennt. Die Freude in Philippi bedroht haben. Hunde, böse Arbeiter und Zerschneidung. In der neuen Genfer Übersetzung ist die Rede von unreinen Hunden, von Unruhestiftern und von denen, die nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Paulus hält diese Lehre von diesen Leuten für giftig. Wie Paulus hier über sie redet, ist nicht so richtig diplomatisch. Aber was von ihnen ausgeht, hält Paulus für so gefährlich, dass er unbedingt darauf reagieren muss und auch so harte Worte wie Hunde gebrauchen muss. Er hat Angst, dass die Philipper in diese Falle tappen und darauf hören. Er will vermeiden, dass die Philipper nicht mehr in Jesus Christus alleine alles suchen, was sie für ihr Leben brauchen und was ihr Leben erfüllt, sondern er befürchtet, dass sie das, was sie tun und das, was sie leisten, mehr beachten als das, was Jesus für sie getan hat. Wie diese religiösen Lehrer in Philippi betont haben. Die Leute haben ihre religiöse Performance und ihren frommen Lebenswandel betont. Das war das, was die Freude in ihrem Leben betont hat. Möglicherweise ist bei uns in der Petrusgemeinde etwas, was die Freude trübt in unserem Miteinander, wenn wir anfangen, aufeinander zu schauen und gucken, was tut der andere und gucken, wie handelt er, wie reagiert er. Und dass wir dadurch Jesus aus dem Blick verlieren, der bei uns angefangen hat, unser Leben, den Glauben in uns angefangen hat und der den zu Ende führen will. Christus soll bei den Philippern der einzige Schatz sein und auch bleiben. Am Anfang dieses Abschnitts setzt Paulus zwei Imperative, zwei Befehle voraus. Der erste, freut euch in Vers 1. Und dann ab Vers 2 kommt der zweite Befehl, den er dreimal wiederholt, nehmt euch in Acht. Dreimal, nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht vor diesen Menschen. Paulus warnt, sie sind genau das Gegenteil von dem, was sie behaupten. Diese Lehrer predigen zwar auch Christus, aber dazu noch das jüdische Gesetz mit der Beschneidung und mit den Speisegeboten. Hunde, das ist ein ziemlich krasser Begriff. In unserer Gesellschaft heute sind Hunde en vogue. Jeder schicke Mensch hat sein Hündchen und auf Insta sieht man hunderte von Hunden. Aber der Begriff damals, wenn jemand in dieser Kultur damals diesen Begriff Hund gebraucht hat, dann war das irgendein schäbiges Vieh, das außerhalb der Gesellschaft war. Damit haben Juden ihre kultisch unreinen Nachbarn bezeichnet. Sie sind böse und diese Leute in Philippi waren auch böse. Sie waren zerstörerisch. Zerstörerische Arbeiter, sie bauen nicht auf, sie zerstören. Paulus spricht von der Zerschneidung. Er hatte damit Leute im Blick, die eine OP machen und alles völlig verpfuschen, die nicht irgendwas zusammennähen und zum Heil und zur Gesundheit beitragen. Ja? So eine kleine OP, die am linken Arm gemacht werden soll. Nee, stattdessen die amputieren den kompletten rechten Arm. Sowas hat Paulus im Blick. Und für Paulus ist das, was da passiert, nicht irgendeine Nebensächlichkeit. Es geht für ihn um Leben und Tod. Diese Leute lenken den Blick von Jesus, in dem allein unser Leben ist, von dem allein unsere Fülle kommt, ab und ziehen ihn hin auf sich hin. Sie betonen ihre Leistung, sie betonen ihr Können, sie betonen das, worin sie sich als Vorbilder sehen. Und dann tut Paulus etwas sehr Interessantes. Paulus sieht hier die einen, die Hunden, die böswilligen Arbeiter, die Zerschneidung. Und dann stellt er die von sich behaupten, dass sie es richtig machen, dass sie so leben, wie die Philipper eigentlich leben sollen. Und dann stellt Paulus sich daneben und sagt, wir, schaut mal uns an, wir sind die, die wirklich die Beschnittenen sind. Wir sind nämlich an unserem inneren Menschen beschnitten. Wir vertrauen nicht auf unsere Vorrechte, wir vertrauen nicht auf unsere Leistung, sondern wir vertrauen auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Wir sind das wahre Volk Gottes. Wir dienen Gott unter der Leitung seines Heiligen Geistes. Diese Leute in Philippi haben sich innerlich von Jesus Christus und von seinem Werk entfernt. Sie vertrauen nicht mehr darauf, dass Christus allein alles ist, sondern sie vertrauen auf das, was sie schaffen und was sie leisten. Sie leben nicht mehr aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann beginnt Paulus gleich zu erzählen, was er alles so aufzuführen hätte. Aber Paulus zeigt, das Einzige, auf das er stolz ist, ist das, was Jesus Christus für ihn getan hat. Und so setzt er alles auf diese eine Karte. Ist das auch die einzige Freude deines Herzens, das, was Jesus Christus für dich getan hat? Ist das das, was dein Leben zum Singen bringt? Worüber du dich freust, was deine Begeisterung, deine Freude ist, wenn du morgens aufstehst und deine Freude, wenn du abends ins Bett gehst? Diese Leute in Philippi haben aller Wahrscheinlichkeit nach damit angegeben, was sie alles leisten und schaffen. Aber dann setzt sich Paulus als Beispiel dem gegenüber. Paulus sagt, schaut mich an. Und dann zählt er einige Dinge auf die er zu Recht stolz sein könnte. Er sagt, ich wurde, wie es das Gesetz von Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Damit betont Paulus, ich war quasi Israelit von meinem ersten Atemzug an. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger aus dem Stamm Benjamin. Also ich bin Benjaminiter. Benjamin ist der einzige Sohn von Jakob, der in dem Land der Verheißung geboren ist. Nach der Reichsteilung, wo sich das Nordreich von dem Südreich getrennt hat, war der Stamm Benjamin der einzige Stamm, der loyal zu Juda gehalten hat. Alle anderen haben sich abgeteilt. Paulus macht weiter. Ich bin ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. In der religiösen Kultur damals wurde Griechisch
und Aramäisch als Amtssprache eingeführt. Aber dann gab es Versammlungen, die rein und alleine bei der hebräischen Sprache festgehalten haben. Sie wollten nichts verwässern vom Wort Gottes, das durch Übersetzungen vielleicht verwässert wird und irgendwie Nebenbetonungen gibt. Aus dieser religiösen Tradition kam Paulus. Und obwohl seine Eltern aus Tarsus stammen, der heutigen Türkei, und dort gelebt haben, obwohl so ist, hat Paulus seine Jugendzeit in Jerusalem verbracht, wo er, wie wir an einer anderen Stelle lesen, zu Füßen Gamaliels studiert hat. Gamaliel war damals der Elite-Lehrer in Israel. Wenn jemand wirklich jüdische Theologie studieren wollte, dann musste er zu Gamaliel gehen. Und da haben seine Eltern ihn hingeschickt, dass er dort studiert hat. Weiter sagt Paulus, meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Die Pharisäer haben sich abgesondert, weil sie es ganz besonders genau nehmen wollten. Sie haben das Gesetz noch genauer genommen als im übrigen Judentum. Weiter schreibt Paulus, in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich sogar diese neue Bewegung, diese Nachfolger von diesem Jesus von Nazareth, dass ich die verfolgt habe, weil ich davon überzeugt war, dass die sich von dem Judentum, von dem einzig wahren Glauben abgewendet haben. Und zum Schluss sagt er, was vom Gesetz gefordert wird an Gerechtigkeit, das dahingehend war mein Verhalten tadellos. Mit diesen Punkten aus seiner eigenen Geschichte bestätigt Paulus, dass seine Geschichte, sein Handeln dem, was die Leute in Philippi von sich behauptet haben, dass er die bei weitem in den Schatten stellt. Diese Irrlehrer haben ihre Leistungen vor sich hergetragen und damit angegeben, aber nach menschlichem Standard wäre Paulus der Beste von den Besten gewesen. Und dann kommt aber Paulus zu etwas und sagt, darum geht es doch gar nicht. Ich wäre darin noch besser, aber darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Fokus meines Lebens. Sondern er sagt, ich mache meine Hoffnung nicht mehr von dem abhängig, was ich in meinem Leben leisten kann, weil ich etwas viel, viel Größeres gefunden habe. Nicht mehr ich und meine Leistung, das, was ich schaffe, ist mir wichtig, sondern mir ist wichtig das, was ich in Jesus gefunden habe. Wir Menschen stehen immer wieder in dieser Gefahr, dass wir unsere Herzen auf einem anderen Felsen Ruhe finden lassen. Wir suchen Dinge, die uns irgendwie Ruhe und Erfüllung versprechen. In dem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel lässt C.S. Lewis Screwtape, den Oberteufel, seinem Unterteufel Wormwood sagen, wenn die Menschen schon Christen werden, dann müssen wir sie zu dem Denken bringen, dass ich Christentum und nenne. Du weißt schon, was ich meine. Der Teufel will auch uns einflüstern, dass wir Kinder Gottes neben Jesus noch etwas anderes brauchen, etwas anderes, was uns so eigentlich Halt gibt in unserem Leben. Und die Frage ist, was flüstern dir die Hunde in deinem Kopf zu? Was flüstern sie dir zu? Was brauchst du? Was sagen sie, was du eigentlich brauchst, um wirklich zufrieden sein zu können, um wirklich Ruhe in deinem Herzen haben zu können? Du brauchst das noch, um wirklich zufrieden zu sein. Oder du musst das noch leisten, um wirklich ein guter Christ zu sein. Du musst dich noch mehr anstrengen, um Gott noch besser zu gefallen. Streng dich noch mehr an, dass deine Gemeinde noch erfolgreicher wird. Wie schnell setzen wir auf die Bestätigung von Menschen und verlieren damit Jesus aus den Augen? Aber diese Gedanken lähmen und frustrieren uns. Wir können dahin eigentlich nur versagen. Lass uns dieses eine vor Augen halten. Von dem heiligen Gott sind wir durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns getan hat, für immer angenommen. In den Augen Gottes sind wir durch das, was Jesus für uns getan hat, angenommen. Und diese Tat Jesu Christi am Kreuz für uns, gibt es in unserem Leben nichts hinzuzufügen. Sein stellvertretender Sühnetod ist das, wodurch wir leben können. Auch in unserer christlichen Welt heute wird der stellvertretende Sühnetod Jesu immer mehr hinterfragt. Es wird hinterfragt, was kann das für ein Gott der Liebe sein, der seinen eigenen Sohn opfert für Menschen. Wenn Gott wirklich ein Gott der Liebe wäre, dann müsste er uns doch so lieben können. Das sind Dinge, die auch heute in unserer christlichen Welt gelehrt werden. Paulus würde sagen, das sind Hunde. Das sind Leute, die das Werk Jesu Christi schmälern. Das Einzige, woraus wir wirklich leben können. Eine Frage an dich. Bringst du wirklich dein Herz bei Jesus alleine zur Ruhe? Finde dein Herz wirklich dort Ruhe und Halt, das, nach was du dich sehnst? Und nicht bei deinen Gaben, bei deiner Leistung, nicht bei deinem theologischen Wissen, nicht bei der Bestätigung bei Menschen, nicht bei deinem Erfolg im Beruf, deinem Geld, deiner Bildung, deinem Aussehen, deiner Fitness oder deinem Insta-Account. Wir Menschen sind hoffnungslos religiös. Wir suchen immer etwas, was wir verehren. Und Martin Luther hat gesagt, woran du aber dein Herz hängst, das ist dein Gott. Was ist das, was dein Herz zum Singen bringt? Was ist das, worüber sich dein Herz am meisten freut? Außerhalb der durchbohrten Jesu finden wir diese Ruhe nicht, die wir allein in Jesus Christus finden, nirgendwo sonst. Was ist eigentlich in dem Leben von Paulus passiert, was zu dieser tiefgreifenden Veränderung geführt hat, diesem Eiferer im Judentum? Was ist in seinem Leben passiert? Dass ihn alles andere, was ihm vorher so ein großer Gewinn war, auf einmal zur Seite schieben ließ. Bei Paulus ist letztendlich das passiert, was bei dem Kirchenvater Augustinus passiert ist. Augustinus war ein Mann, der aus einem sehr wohlhabenden und einflussreichen Elternhaus kam. Er ließ in seinem Leben nichts aus. Frauen, Vergnügen, intellektuelle Bildung, Philosophie, all das hat er sehr, sehr exzessiv in seinem Leben betrieben. Und Augustinus hat eine gläubige Mutter gehabt. Und aufgrund dessen, was seine Mutter ihm immer erzählt hat, was sie ihm von klein auf gelehrt hat, wusste er, dass wenn er seinen Weg so weitergehen würde, dass es kein gutes Ende nehmen würde. Aber in ihm war eine Angst, das loszulassen, weil er dachte, was ist dann mein Leben noch? Was habe ich dann noch in meiner Hand? Was gibt meinem Leben Inhalt und Ziel? Das waren Dinge, die ihn so sehr fasziniert haben. Aber dann ist in seinem Leben etwas sehr, sehr Spannendes passiert. In seinem Werk Die Bekenntnisse hat er Folgendes geschrieben. Wie angenehm wurde es mir plötzlich, all diese nichtigen Annehmlichkeiten, die zu entbehren ich gefürchtet hatte, die aufzugeben, war mir nun eine Freude. Du warfst sie nämlich aus mir heraus, du wahre und einzige Freude. Du warfst sie hinaus und nahmst ihre Stelle ein. Gott nahm Augustinus diese Dinge nicht einfach nur weg und hat ihm dann irgendwie so eine Leere und ein Vakuum hinterlassen, sondern Gott hat selbst diese Stelle in seinem Herzen eingenommen. Gott selbst wurde zu seiner großen Leidenschaft. Und genau das ist auch bei Paulus passiert. In diesem Moment vor Damaskus, wo dieser auferstandene Jesus Christus ihm persönlich begegnet ist und gesagt hat, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da ist das passiert, dass er plötzlich gemerkt hat, dieser Jesus Christus, der ist es, der lebt. Der ist es, um den es eigentlich geht. Und so schreibt Paulus weiter in Vers 7 bis 11. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja? Das, was vorher mein Plus auf dem Konto war, war plötzlich mein Minus. Ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. In dem Leben von Paulus kam es zu einem ganz radikalen Schnitt. Das, wie Paulus hier schreibt, er schreibt wie so ein Buchhalter, er zieht sein Fazit und er sagt, das, was mir früher Gewinn war, Das rechne ich jetzt als Verlust. Ich habe vorher mit den falschen Vorzeichen gerechnet. Ich dachte, dass ich es vor Gott gut mache und stattdessen habe ich mich immer tiefer ins Minus gestürzt. Ich saß in dem Zug, der mich in die falsche Richtung geführt hat. Das war eine absolute Fehlkalkulation. Seine eigene Gerechtigkeit, die er sich vor Gott erarbeiten wollte, hat in Wirklichkeit einen ganz tiefen Graben zwischen ihn und Gott gerissen. Paulus betont viermal, er schreibt dreimal von Schaden und dann schreibt er einmal von Dreck. Das ist eine sehr nette Übersetzung. Paulus hatte eigentlich sowas geschrieben, wie was wir heute Scheiße nennen würden. Er hat verstanden, dass Jesus Christus sein einziger Gewinn ist. Sein Herz hat diese radikale Umkehr erlebt. Jesus ist seine größte Freude und sein größter Gewinn geworden. In seinem Leben kam es zu dieser radikalen Verschiebung in der Freude und in seiner Anbetung. Das, was er vorher so vehement verfolgt und bekämpft hat, das wurde für ihn jetzt selbst zum größten Schatz. Je mehr wir Jesus Christus kennenlernen, desto mehr verblasst alles andere neben ihm. Die Welt, in der wir leben, die will uns jeden Tag irgendwas Neues verkaufen, will uns jeden Tag irgendwas Neues versprechen, was noch größer, was noch besser, was noch schneller und was noch schöner ist. Und was wir dringender brauchen als das, was gestern so wichtig und so groß war. Alles Neue will neu um unsere Aufmerksamkeit werben. Aber es gibt einen Schatz in dieser Welt, der größer ist als alles andere, was wir je in dieser Welt gewinnen können. Jetzt darf der Muezzin über Köln jeden Tag Muslime zum Gebet rufen mit dem Ruf Allahu Akbar. Gott ist größer. Aber es tut mir leid, er hat Unrecht. Wer Jesus kennengelernt hat, weiß, dass Jesus das Größte und das Schönste ist, was wir je finden können. Was ist die Suche in deinem Leben? Was ist die Suche, was ohne die du dein Leben für wertlos halten würdest? Ist es deine eigene Frömmigkeit, deine Anerkennung von Menschen, dein Lifestyle, dein Haus, vielleicht die Beziehung, die du suchst und nach der du dich sehnst, was ist es bei dir? Es kann sein, dass da Dinge zu deinem Gott geworden sind. Und aber lass dir heute Morgen sagen, es gibt nur eins, was die Faszination deines Herzens wirklich verdient. Und das ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Die Freude an ihm ist das, was wirklich zählt. Das ist das, was das Leben von Paulus erfüllt hat. Und das ist das, was deine Freude dein Leben prägen und durchdringen möchte. Und lass dir gesagt sein, Vorsicht vor der Lehre von Screwtape, Jesus und. Dass du zwar Jesus hast, aber trotzdem irgendwas nebenher dir trotzdem immer noch so wichtig ist. Ist dieser Jesus in deinem Kopf und in deinem Herzen groß genug, dass alles andere daneben verblasst? Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Augustinus hat es mal so formuliert, unruhig ist mein Herz in mir, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Und das gilt auch für dich. Dein Herz mag unruhig in dir sein, aber wenn du Ruhe in Gott gefunden hast, dann hast du alles, was du brauchst. Das gilt für Menschen, die sich nach einer Partnerschaft sehnen. Auch ein Partner kann nie das sein, was alleine Jesus sein kann. Es gilt für Paare, die sich nach einem Kind sehnen und deren Wunsch vielleicht unerfüllt bleibt. Und dieser Wunsch ist so verständlich. Aber Jesus sieht auch diese Sehnsucht und möchte dir da in besonderer Weise begegnen und dir auch da in deinem Leben die Fülle schenken, die nur er geben kann. Das gilt für Menschen, die mit Pornografie zu kämpfen haben. Auch da will dir Jesus alles sein. Das gilt für Menschen, die ihre Anerkennung dem auf ihre Suche nach Anerkennung dem Schönheitsideal unserer Gesellschaft nachjagen. Auch da gilt, Jesus will und kann dir alleine alles sein. Jesus ist auch darin unersetzbar. Und Paulus, dieser Paulus, der unverheiratet war, der kinderlos war, der im Gefängnis saß, hat eine große Sehnsucht in seinem Herzen. Und er schreibt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Paulus hat eine Sehnsucht in seinem Herzen. Ich will mehr von Jesus. Ich will ihn mehr kennenlernen. Ich will, dass er tiefer mein Herz durchdringt und prägt. Er ist so sehr von Jesus fasziniert, dass er nur eines möchte: mehr von ihm. Was ist es, was in deinem Herzen singt? Singt diese Freude in Jesus in dir? Wenn diese Freude in dir singt, dann ist alles gut. Aber wenn diese Freude verstummt, wenn sie aufhört zu singen, dann Vorsicht, da könnten giftige Gase im Weg sein. Identifiziere sie und räume sie auf. Aber selbst wenn es in deinem Herzen gerade still geworden ist und nicht mehr singt, das Herz Jesus singt für dich. Du bist seine Freude, weil er dich erlöst hat, weil er dich erkauft hat und weil er dir ein Leben im Überfluss schenken möchte. Er freut sich, weil du zu ihm gehörst. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für diese Erinnerung von Paulus an diese Freude, die allein aus dir kommt. Ich danke dir, dass Paulus nicht müde wird, auch darin immer wieder zu erinnern, weil er weiß, dass wenn diese Freude in uns singt, dass dann das Leben in Ordnung ist, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. Und ich bete für uns alle. Du weißt, jeder Einzelne von uns, wo unsere Herzen stehen, was in unserem Herzen singt. Und ich bete, dass du uns ganz neu wirklich in den Blickwinkel rückst und dass wir ganz neu verstehen, dass du das Einzige bist, was wirklich gilt, worum unser Herz singen und jubeln soll. Werde du das Größte in unserem Leben und bleib du das Größte in unserem Leben. Amen.